Ich bin letztes Jahr im März in Israel gewesen und habe da eine Rundreise gemacht mit vielen biblischen und auch nicht biblischen Städten. Tel Aviv, Haifa, Caesarea, der See Genezareth, Kapernaum, Nazareth, das Jordantal, Masada, Bethlehem und natürlich auch Jerusalem. Und es war toll zu erleben, wie es vielleicht damals gewesen ist. Natürlich ist es jetzt modern, klar, aber man hat die Landschaft gesehen. Man ist da gewesen, wo Jesus unterwegs war. Man ist die Wege gegangen, wo Jesus mit seinen Jüngern hergegangen ist. Und es war toll, so ein bisschen in diese Welt von damals einzutauchen und das alles zu sehen. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, um euch mal zu zeigen, wie es da aussieht, damit man einen kleinen Eindruck bekommt. Hier als erstes das Bild von Jaffa, ein Blick aufs Meer. Das ist die Stadt, wo der Petrus war und die Vision hatte, dass ab jetzt alles Fleisch gegessen werden darf. Dann ging es weiter nach Caesarea. Und in Caesarea, das ist der Ort, wo der Paulus war und sich auf den Kaiser berufen hat, als er gefangen genommen wurde und gesagt hat, ich möchte meinen Prozess vor dem Kaiser in Rom führen. Dann sind wir in Kapernaum, beziehungsweise in der Nähe von Kapernaum gewesen. Und da hat Jesus die Bergpredigt gemacht. Nicht in Kapernaum, aber irgendwo in dieser Gegend, vielleicht auf einem der Berge. Dort gibt es die Kirche oder das Wunder der Brotvermehrung, wo auch Kirchen gebaut worden sind. Und wenn man durch die Feldwege geht, das ist jetzt in Kapernaum, wo der Petrus gelebt hat. Und wenn man dann durch die Feldwege geht, hat man so den Eindruck, ja, das ist der Weg, wo Jesus langgegangen ist mit seinen Jüngern, wo die vielleicht das Getreide gerupft haben an der Seite. Ich habe mich so ein bisschen in diese Zeit versetzt gefühlt. Es ging weiter zum Toten Meer, zum See Genezareth erst. Zum See Genezareth, da haben wir wirklich einfach nochmal so erleben dürfen, was der See eigentlich ist. Denn dieser See, das ist kein kleiner See, der hat eine Fläche, die ist ungefähr so groß wie 2/3 des Stadtgebiets von Frankfurt. Also das ist ein riesig großer See. Danach ging es weiter ans Tote Meer und in die Wüste. Und auch da habe ich gedacht, boah, das könnte so die Wüste sein, wo Jesus vielleicht unterwegs war, als er versucht worden ist, ganz am Anfang. Und auf der nächsten Folie, da sieht man im Hintergrund das Tote Meer mal, ein total salziges Meer, was total auch austrocknet in den letzten Jahren immer mehr. Und dann ging es weiter nach Gethsemane, wo man die ganzen Olivenbäume sieht, wo man dann daran erinnert wird, was Jesus in den letzten Tagen erlebt hat. Und dann ging es, ja, natürlich in Jerusalem, haben wir gesehen, die Stadt, einen kleinen Überblick über die Stadt. Und in Jerusalem gibt es die Klagemauer. Die Klagemauer, da sieht man hier einmal, das ist der Tempelrest von damals. Und das ist der Ort, wo die Juden beten. Die orthodoxen Juden und Touristen gehen an diese Klagemauer, um zu beten. Und wir gehen nochmal eine Folie weiter, bitte. Und da sieht man diese orthodoxen Juden. Und für viele ist dieses der Punkt, wo man Gott begegnen kann. Weil diese Klagemauer ist ein Überrest des Tempels, der damals gebaut worden war und der dann zerstört wurde. Und für die Juden ist das ein Ort der Gottesbegegnung. Ja, und wir sind sogar angesprochen worden, ob wir nicht irgendwie was kaufen wollten, damit die Gebete besser erhört werden. Also es ist ein ganz starker Kult auch dahinter, dass dort Jesus und Gott viel mehr erlebbar ist. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich gerne euch in die Geschichte dieses Tempels ein bisschen mit hineinnehmen. Ihr seht, es geht immer hin und her. Erst wird der Tempel eingerichtet, dann wird der Tempel geplündert, dann kehrt man zurück zu Gott, dann wird der Tempel wieder geplündert, dann kehrt man wieder zurück zu Gott. Und vielleicht mal eine kleine Zahl. Der Tempel wurde im Jahr 960 vor Christus von König Salomo eingeweiht und hat ungefähr 270 Tonnen Gold gekostet. Das sind umgerechnet ungefähr 10 Milliarden Euro. Wenn man das mal vergleicht mit dem Flughafen in Berlin, der hat ungefähr 4,5 Milliarden Euro gekostet bis jetzt. Und der Tempel wurde in 9 Jahren fertiggestellt. Der Berliner Flughafen ist mittlerweile ungefähr 8 Jahre im Bau. Also da haben wir sicherlich noch einiges vor uns. Also die Geschichte vom Volk Israel ist geprägt von einem Hinwenden zu Gott, wo es ihm gut geht, und einem Abwenden von Gott, wo es ihm wieder schlecht geht. Du hast das gerade schon vorgelesen. Das Volk Israel musste in die babylonische Gefangenschaft gehen, weil sie Gott ungehorsam waren. Und letztendlich endet es daran, dass der Tempel zerstört worden ist. Und in der babylonischen Gefangenschaft endet das für das Volk Israel. Und dann gab es irgendwann nach vielen, vielen Jahren einen Edikt vom König Kyros, der gesagt hat, die Juden dürfen wieder zurück nach Jerusalem gehen und sie dürfen dort sogar wieder ihren Tempel und die Stadt bauen und alles aufbauen. Sie dürfen wieder im Gottesdienst feiern, so wie sie es machen. Und in den Jahren 538 bis 516 wurde der Tempel dann wieder aufgebaut. Lass vielleicht mal weiterklicken. Noch ein bisschen weiter. Genau, da wurde der Tempel wieder aufgebaut. Und im Jahr 444 bis 432, da wurden die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufgebaut. Da ist dann der Prophet Nehemia aufgetreten. Und in diese Zeit hinein tritt plötzlich der Prophet Haggai auf im Jahr 520 und sagt, ich muss euch etwas von Gott sagen. Gott hat mir eine Botschaft mitgegeben und die möchte ich euch weitergeben. Über Haggai, über diesen Propheten, wissen wir selber sehr wenig. Und ich muss zugeben, als ich angefangen habe, diese Predigt vorzubereiten, musste ich erstmal suchen, wo der überhaupt in der Bibel steht. Also falls jemand gleich Bibeltexte mitlesen möchte, ist das drittletzte Buch im Alten Testament. Über Haggai wissen wir ansonsten nicht sehr viel. Haggai war wahrscheinlich noch sehr jung und hat zusammen mit dem Propheten Zacharja, der wahrscheinlich relativ alt war, zusammengearbeitet und hat dem Volk die Botschaften von Gott gebracht. Wahrscheinlich hat er den Tempel nicht gekannt, der Haggai, und trotzdem, als junger Mann, beruft Gott ihn und sagt, ich habe 4 Nachrichten für das Volk Israel. Und die möchte ich, dass du dem Volk diese Nachrichten bringst. Die erste Nachricht ist, dass er sagt, ich will dich segnen. Wollen wir weitermachen? Gott sagt, ich will dich segnen. Das ist die erste Nachricht, die er dem Volk bringen möchte. Die zweite Nachricht ist, dass Gott sagt, ich möchte euch ermutigen. Die dritte Nachricht ist im Prinzip eine Analyse, wo Gott so ein bisschen in die Situation hineinguckt und sagt, überlegt mal, warum bestimmte Sachen so sind. Und die vierte Nachricht, die Gott bringt, ist, sagt, ich will euch belohnen. Und auf der nächsten Folie sehen wir alle Nachrichten von Gott nochmal zusammen. Also, ich will segnen, ich will ermutigen, ich analysiere euch aber auch und ich möchte euch belohnen. Und der erste Punkt, den finden wir in Haggai 1, in Versen 1 bis 15, wo es darum geht, dass Gott segnen möchte. Und ich finde, dass in diesem Wort Haggai im Deutschen einige Worte relativ schwach ausgedrückt sind. Da kommt der Ausdruck Herr der Herrscharen vor. In 2 Kapiteln ungefähr über zehnmal. Und im Englischen ist dieser Titel mit Lord of the Heaven's Armies übersetzt. Und wenn man das zurück übersetzt, finde ich das noch viel eindrucksvoller. Der Herr der himmlischen Armeen als Herr der Herrscharen. Es bedeutet das Gleiche, aber ich finde diesen Begriff noch viel tiefer. Und für mich ist es noch viel umfassender, wie Gott hier beschrieben wird, was er eigentlich für eine Rolle hat und wie er ist. Und dieser Gott, der spricht direkt zu seinem Volk. Damals hat er das gemacht und er macht das auch heute noch. Er sagt nicht, ich bin sowieso viel besser, viel größer, viel herrlicher als das Volk, deswegen brauche ich nicht mit denen reden. Nein, Gott möchte mit uns reden. Und diese Geschichte vom Volk Israel, die haben wir schon gesehen, mit der Hinwendung zu Gott, mit der Abkehr von Gott. Und die Juden sind jetzt seit 18 Jahren zurück aus der babylonischen Gefangenschaft. Und man kann sich sicherlich gut vorstellen, wie glücklich das Volk Israel war. Sie konnten endlich wieder Gottesdienste feiern. Sie konnten Gott begegnen. Sie durften eigene Häuser bauen. Sie konnten in ihrem eigenen Garten wieder Obst und Gemüse anbauen. Aber irgendwann kamen sie in dieser Zeit zu einem Punkt, oder vielleicht eher in einen Prozess hinein, in dem sie anfingen, sich viel mehr um ihr eigenes Haus zu kümmern, als um das Haus Gottes. Und das Volk überlegte sich und sagte, genau. Das Volk sagte, es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, am Reich Gottes zu bauen. Wir haben gerade so viel zu tun, wir müssen das und das und das machen. Das Reich Gottes ist im Moment nicht so wichtig. Wir warten lieber noch ein bisschen, bis wir daran weiterarbeiten. Und im ersten Moment ist man, glaube ich, versucht zu sagen, wie können die das denn machen? Das geht doch nicht. Aber vielleicht verurteilt man das Volk Israel auch ein bisschen zu vorschnell, weil es bei uns, glaube ich, auch nicht anders ist. Und in diese Situation hinein redet Gott am 29. August 520, das weiß man in diesem Buch ziemlich genau. Ich lese mal aus Haggai die Verse 1 bis 4. Am ersten Tag des 6. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Zerubabel, dem Sohn Shealtiels und Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jotzadaks, dem hohen Priester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Und deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Gott ist hier sehr direkt zu seinem Volk und sagt, dass es für ihn ein Problem ist, dass die Juden, die zurückgekommen sind, sich eben nicht mehr um sein Reich kümmern. Dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Und Gott beurteilt diese Situation dann auch gleich. Und in den Versen 5 bis 7 lesen wir Gottes Reaktion. Da sagt er, so spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr der Allmächtige, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Und im Prinzip sagt Gott, hey, ihr macht was, ihr arbeitet, aber stellt sich kein Gewinn ein. Schaut doch mal auf euer Leben, guckt doch mal, was los ist, und dann werdet ihr erkennen, woran das liegt. Und dann gibt Gott auch gleich die Antwort. Das finden wir in den Versen 8 bis 11. Und er sagt, steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig eure Häuser baut, spricht der Herr der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Und Gott gibt seinem Volk im Prinzip einen Auftrag. Er sagt, baut zuerst mein Haus. Das ist das Allerwichtigste. Und dann, könnt ihr mal weiterklicken, sagt Gott im Prinzip, den Segen, den ich euch geben möchte, den halte ich zurück, weil ihr euch eben nicht um mich kümmert. Ich möchte euch segnen, aber ich kann nicht, weil Segen und Gottesferne passen nicht zusammen. Und dass Gott nicht an erster Stelle steht, das ist für die Juden ein großes Problem geworden. Sie kümmern sich um sich selbst, aber sie kümmern sich nicht mehr um Gott. Und Jesus greift dieses Thema dann später im Neuen Testament auf. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Es geht also darum, Gott an die Nummer 1 in seinem Leben zu setzen. Und was macht das Volk Israel in dieser Situation? Haggai 1, Vers 12. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, Jeschua, der Sohn Jotzadaks, der hohe Priester, und der ganze Rest des Volkes der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr, ihr Gott, ihnen geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ich finde diese Reaktion beeindruckend. Man wünscht sich oft, dass Gott spricht. Und jetzt spricht Gott, aber so ganz toll ist das Reden Gottes nicht, weil er schon viele Dinge auch kritisiert. Aber das Volk hört auf Gottes Stimme und sagt, ja, wir tun ab jetzt wieder das, was Gott von uns möchte. Und zum Abschluss dieses Redens sagt Gott dann seinem Volk nochmal, ich werde bei euch sein, ich bin mit euch. Und ich werde auch Menschen erwecken, die diese Arbeit tun. Ich werde Menschen ansprechen, die bereit sind, in meinem Reich mitzuarbeiten. Und das, finde ich, ist eine grandiose Verheißung von Gott. Er sagt, setzt mich an die erste Stelle und ich werde Menschen erwecken, die mitarbeiten. Und ich glaube, dass dieser Text nicht nur vor 2500 Jahren die Menschen angesprochen hat, sondern auch uns hinterfragt. Und damals galt der Ort der Gottesbegegnung, das war ja der Tempel. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Und ich glaube, bei uns ist das auch so. Es gibt Zeiten, da sind wir Gott ganz besonders nah. Und es gibt so Dürrezeiten, wo wir Gott nicht spüren oder wo wir vielleicht bewusst nichts mit Gott zu tun haben wollen. Zeiten, in denen die Arbeit am Reich Gottes erstmal so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und ich möchte diesen Tempel gerne mal auf zwei Dinge übertragen und fragen, wie diese Bereiche bei uns im eigenen Leben aussehen. Erstens, der Tempel als Bild für die Gemeinde. Wie sieht es bei dir aus? Baust du an deinem eigenen Haus, deinem eigenen Leben oder baust du am Reich Gottes, an der Gemeinde? Bringst du dich dort ein, wo Gott dich haben möchte? Und das zweite Bild, der Tempel als Wohnung für den Heiligen Geist in uns. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und da müssen wir uns fragen, richten wir uns diese Wohnung so ein, dass der Heilige Geist darin wohnen kann, dass er sich wohlfühlt, dass er wirken kann? Womit beschäftigen wir uns gedanklich? Was machen wir? Was treibt uns um? Steht das Reich Gottes wirklich an erster Stelle? Nehmen wir Matthäus 6, Vers 33 ernst und sagen, wir leben Jesus first, Jesus an erster Stelle, das ist das Wichtigste in meinem Leben? Und Gott fordert auch ganz klar auf. Er sagt, baut zuallererst mein Haus. Dann wird er auch segnen. Und er verspricht uns, dass er bei allem, was wir tun, bei uns ist. Das finde ich eine geniale Zusage, dass Gott sagt, ich bin dabei, egal was ihr tut. Eigentlich stellt sich damit dann auch oft nicht die Frage, was bietet mir eigentlich meine Gemeinde, sondern was kann ich in meiner Gemeinde tun? Gott, der Herr der himmlischen Herrscharen, verspricht jedem, dass er mit uns geht und dass er uns versorgt. Ganz ehrlich, diesen Segen möchte ich nicht verpassen. Es gelingt mir oft genug nicht, aber vom Möchten, also ich möchte diesen Segen nicht verpassen. Das ist der erste Punkt, wo Gott sagt, ich möchte euch segnen. Ja, ich will das, das ist wirklich mein Anliegen, ich will euch segnen. Und uns die Frage stellt, lassen wir das zu. Knapp 2 Monate später kommt der Prophet Haggai dann wieder. Diesmal hat Gott eine neue Botschaft. Und es geht darum, dass Gott nochmal nachhakt. Gott möchte jetzt ermutigen. Lest das Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Am 21. Tag des 7. Monats sandte der Herr eine Botschaft durch den Propheten Haggai. Sag Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester und dem übrigen Volk: Gibt es jemanden unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert und daran, wie herrlich es früher einmal war? Welchen Eindruck macht es heute auf euch? Sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Doch fasse Mut, Zerubabel. Fasse Mut, Jeschua, Sohn Jozadaks, hoher Priester. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Allmächtige. Mein Geist bleibt bei euch, wie ich es mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Deshalb fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Allmächtige: In Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, so dass Meere und Festland beben werden. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr der Allmächtige. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, dies sagt der Herr der Allmächtige. Und Gott erinnert sein Volk nochmal daran zu überlegen: Wie war es denn früher? Ihr habt doch schon erlebt, welche Herrlichkeit hier war. Allein schon materiell, wenn man mal dran denkt, was der Tempel wert war. Denkt doch mal an all das Gold und all das Silber, was hier war. Und Gott sagt seinem Volk nochmal: Mir gehören alle Schätze auf dieser Erde. Er sagt: Mein ist das Gold und mein ist das Silber. Und es gibt in diesem Text jetzt drei wichtige Zusagen, wo Gott sagt: Ich bin bei euch. Das erste ist: Ich bin mit euch. Der zweite Punkt ist: Mein Heiliger Geist bleibt bei euch. Und der dritte Punkt ist: Die Zukunft wird noch größer sein als das, was ihr bisher erlebt habt. Zusammengefasst sagt Jesus das nochmal in Matthäus 28. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Wichtige Zusagen Gottes, die uns helfen, dran zu bleiben und uns im Reich Gottes einzubringen. Wenn man lange an einem Werk arbeitet, dann kann es sein, dass man so ein bisschen den Wert und das Ziel aus den Augen verliert. Und deshalb wird Gott hier aktiv und möchte sein Volk ermutigen. Er sagt: Hey, bleibt dran, macht weiter. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich intensiv im Reich Gottes einbringen. Aber du bist müde, du bist entmutigt. Und dann ist die Botschaft, die Gott damals seinem Volk gebracht hat, auch für dich heute wichtig. Im Prinzip sagt er: Sei stark, mein Geist und ich selber bin bei dir. Sag: Hab keine Angst, ja, so wie Jesus es auch sagt: Ich bin bei euch. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, das ist hilfreich, das ist toll, das stärkt uns, das gibt uns Kraft. Und manchmal hilft das vielleicht, den Blick neu auszurichten, woran wir wirklich arbeiten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Postkarte, die ich mal gefunden habe. Und vielleicht seid ihr jemand, der sagt: Boah, ich mache ja nur die Jugendstunde, ich mache ja nur den Begrüßungsdienst, ich bin ja nur der, der putzt. Siehst du deine Arbeit vielleicht als wichtige Arbeit im Reich Gottes? Ist es vielleicht irgendeine Pflichtaufgabe? Ihr seht das hier, es sind drei Leute, die machen alle exakt das Gleiche. Alle drei haben eine Spitzhacke und hauen auf einen Stein rum. Und der erste sagt: Ich hau auf den Stein rum. Der zweite sagt: Ich baue einen Spitzbogen, schon mal Schönes. Und der dritte sagt: Ich baue gerade an einer Kathedrale. Und ich glaube, manchmal hilft es uns auch, diesen Blick neu auszurichten, woran wir eigentlich arbeiten. Ja, dass wir sagen: Ich mache nicht nur einen bestimmten Dienst, sondern ich mache einen wichtigen Dienst im Reich Gottes. Und Gott verspricht den Juden, die aus dem Exil zurückgekommen sind, dass der Tempel fertiggestellt wird. Dass Gott sich darin verherrlichen wird, ja sogar, dass der neue Tempel noch herrlicher sein wird als der alte Tempel. Und ich glaube, das gilt auch für uns, dass Gott in unserem Leben, in deinem Leben, auch größere Dinge tun möchte, als du sie bisher erlebt hast. Wenn du Jesus aus ganzem Herzen an erste Stelle in deinem Leben stellst, dann verspricht Gott dir: Ich will dir Frieden bringen. Ich will dir richtigen Frieden bringen. Frieden, der bei uns im Herzen ist. Das kennen wir, glaube ich, oft, dass wir unruhig sind und ja, so einen Unfrieden im Herzen haben. Und Gott sagt: Ich möchte euch diesen Frieden geben. Und Gott sagt auch: Ich habe gesprochen und ich halte mein Wort, damals und auch heute noch. Sei stark, ich bin mit dir. Gott ruft also seinem Volk die Vergangenheit in Erinnerung, um sie neu auf die Zukunft auszurichten und zu sagen: Hey, ihr wisst, was ich getan habe, ihr kennt mich und genauso werde ich auch in der Zukunft handeln. Ja, ich werde euren Dienst belohnen, ich werde euch segnen. Und nachdem Gott das Volk ermutigt hat, geht er weiter in die Analyse. Und jetzt wird der Text ein bisschen schwierig für uns. Denn Gott stellt jetzt eigentlich zwei einfache Fragen und fordert das Volk Israel mit diesen Fragen heraus. Für uns sind diese Fragen etwas merkwürdig, weil wir einfach nicht mehr in dieser Kultur leben. Für die Juden damals waren die Antworten aber einfach und logisch. Ich lese aus Haggai 2 die Verse 10 bis 13. Am 24. Tag des 9. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius sandte der Herr dem Propheten Haggai folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Stell den Priestern die folgende Frage zum Gesetz. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und damit ein Stück Brot, gekochtes, Wein oder Olivenöl oder irgendeine andere Speise streift, wird diese dann ebenfalls heilig? Und die Priester antworteten, nein. Haggai fragte weiter, wenn jemand, der unrein geworden ist, weil er einen Leichnam berührt hat, dann einen der genannten Gegenstände streift, wird dieser dann ebenfalls unrein? Und die Priester antworteten, er wird unrein. Also Dinge, die geheiligt sind, können ihre Heiligkeit nicht einfach weitergeben und damit alles gut machen. Im Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat, wird erklärt, dass eine moralische Reinheit nicht auf andere übertragen werden kann. Anders ausgedrückt, gute Taten wiegen schlechte Taten nicht auf. Egal, ob es von Einzelnen oder von einer ganzen Gruppe ist. Wenn ein Guter in einer Gruppe ist, heißt das nicht, dass die ganze Gruppe gut ist. Und für die Juden war dieses Prinzip damals ganz einfach zu verstehen. Umgekehrt wussten sie aber auch, dass Dinge, die unrein sind, diese Unreinheit weitergeben können. Wer einen Toten anfasste, war erstmal unrein. Anders ausgedrückt, Verunreinigung kann sich übertragen. Und Gott überträgt diese Fragen aus Einzelfällen nun auf das Volk Israel und urteilt über das Volk. Er sagt, ihr habt Schuld auf euch geladen. Und deshalb gab es auch das babylonische Exil. Wir haben das vorhin gehört. Gott hat geredet, das Volk hat nicht gehört. Sinn und Zweck dieses babylonischen Exils war, dass das Volk zur Umkehr kommt, dass sie Gott wieder erkennen. Aber das Volk missachtete alle Warnungen von Gott und blieb daher unrein. Und so fordert Gott quasi nach dieser Analyse das Volk auf, heilig zu leben. Er verspricht, dass er segnen will, wenn das Volk Israel umkehrt. Und auch hier müssen wir uns wieder fragen, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Welche Dinge gibt es, wo ich selber Schuld auf mich geladen habe? Haben wir bei Gott und bei Menschen Vergebung dafür erbeten? Wie war meine Beziehung zu Gott früher? Wie ist meine Beziehung zu Gott heute? In der Offenbarung, in den Sendschreiben, da werden die Christen in Ephesus hinterfragt, ob sie noch die erste Liebe zum Herrn haben. Hast du diese Liebe zu Jesus? Lebst du diese Liebe im Reich Gottes? Oder verbreitest du durch manche Einstellungen vielleicht auch Unreinheit im Reich Gottes? Durch unvergebene Schuld? Und auch hier gilt es wieder. Gott hat die Fragen damals dem Volk Israel gestellt, aber stellt diese Fragen auch an uns. Wenn Gott in deinem Leben aufräumen möchte, dann kann es sein, dass er so eine Situation erstmal analysiert, dass man Schritt für Schritt versteht, was eigentlich gelaufen ist. Und dann möchte er uns durch den Heiligen Geist in eine Wahrheit hineinleiten. Die Bibel spricht, er möchte uns durch den Geist in alle Wahrheit leiten. Und die Frage ist, ob wir das zulassen, dass Gott an uns arbeitet. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Bibelschülerin bei uns gesprochen, die sagte, mir geht's gerade schlecht, meine Beziehung zu Gott ist gerade überhaupt nicht gut. Und dann haben wir eine ganze Weile gesprochen. Und letztendlich sagte sie dann, ich weiß auch, was Gott im Moment von mir will, aber ich will das nicht. Ich weiß genau, was Gott von mir will, aber ich will das nicht zulassen. Und ein paar Wochen später sagte sie, ich habe das jetzt zugelassen, der Prozess war nicht einfach, aber es geht mir jetzt besser. Ja, also dieser Prozess, dass Gott auch etwas analysiert, der kann sehr schmerzvoll sein. Der kann Dinge im Leben aufreißen, die man eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Aber letztendlich ist es, dass Gott uns in eine Heiligung hineinführt, und dass er uns echten Frieden schenken möchte. Das, wo wir uns oft nachsehen, diesen Frieden in uns. Und der Prophet Jeremia hatte schon vor der Gefangenschaft in Babylon prophezeit, dass Gott Gedanken des Friedens hat. Obwohl erst diese Gefangenschaft kommen musste. In Jeremia 29, in den Versen 10 bis 14, lesen wir, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen, und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also der dritte Punkt ist diese Analyse, dass Gott sagt, ich werde dein Leben auch hinterfragen an manchen Stellen, weil ich möchte dich auf einen guten Weg führen. Und als Abschluss im Haggai kommen da noch drei Verse, wo es darum geht, dass Gott belohnen möchte. Nach dieser Situationsbeschreibung, den Ermutigungen, der Analyse, redet Gott am 18. Dezember noch einmal zum Volk Israel und richtet den Blick auf die Zukunft und auch auf die Ewigkeit. In Haggai 2 in den Versen 20 bis 23 heißt es, diese zweite Botschaft sandte der Herr Haggai am 24. des Monats. Sag Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde Himmel und Erde erschüttern, Königsthrone werde ich stürzen und die Macht fremder Reiche brechen. Ich werde ihre Streitwagen mit den Wagenlenkern umstürzen, die Pferde werden samt ihren Reitern fallen und jeder wird durch das Schwert seines Bruders umkommen. Doch an diesem Tag, spricht der Herr der Allmächtige, werde ich dich, Zerubabel, Sohn Shealtiels, meinem Knecht, halten wie ein Siegelring, spricht der Herr, denn ich habe dich erwählt. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. Also Gott spricht jetzt auch noch von einer Belohnung, die auf uns wartet. Er sagt, es werden schwere Zeiten kommen, aber ich werde euch dafür belohnen, dass ihr bei mir bleibt. Er sagt, ich werde diese Welt erschüttern, ich werde Mächtige stürzen, ich werde Dinge verändern. Aber sein Volk wird Gott treu sein. Und Gott wird das Volk belohnen. Und zwar aus zwei einfachen Gründen. Der erste Grund ist, weil Gott das Volk erwählt hat, weil Gott gesagt hat, ich will das tun. Und der zweite Grund ist, weil das Volk Gott gehorsam war und gesagt hat, ja, ich möchte das tun, was Gott von mir möchte. Und zum Schluss möchte ich gerne unseren Blick noch einmal auf die Kathedrale richten. Als Jesus über das Weltgericht in der Bibel spricht, da sagt er zu einigen Leuten in Matthäus 25, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und als die Menschen ihn fragen, wann sie ihm denn geholfen haben und wann sie etwas für Jesus getan haben, da sagt Jesus, was ihr getan habt für einen meiner geringsten Brüder, das habt ihr für mich getan. Und ich finde, das fordert uns heraus, zu sagen, ja, ich bringe mich im Reich Gottes ein, ich bin dabei, ich setze Jesus wirklich an die erste Stelle. Denn wenn wir das tun, dann gilt das, was wir heute im Propheten Haggai gehört haben, auch für uns. Gott will segnen, Gott will dich ermutigen. Es kann sein, dass Gott deine Situation analysiert, um dir echten Frieden zu schenken und dass Gott Treue belohnt. Das sind Dinge, die damals galten und die heute auch noch genauso gelten. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt ein Lied singen, das heißt Jesus, wir sehen auf dich. Und ich glaube, das ist gut, da nochmal sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich das, was Gott mir in meinem Leben gesagt hat? Wo hat er mir etwas versprochen? Wo habe ich ihm etwas versprochen? Und sagen, Jesus, wir sehen auf dich und Jesus, wir möchten dich an erster Stelle in unserem Leben haben. Amen.